Herzlich willkommen beim Higher Health Podcast. Hier verraten Mr. Brokkoli und spannende Gäste Informationen jenseits des Mainstreams. Verabschiede dich von schlechter Laune und chronischen Beschwerden und komm in deine beste Figur und dein bestes Selbst. Stärke deinen Geist und optimiere deine Gesundheit mit Mr. Brokkoli. Viel Spaß bei der Folge.
Dieses Coronavirus patentiert ist. Das ist möglicherweise auch hergestellt worden, eben so hergestellt worden, dass es uns schaden soll. Ich wollte einfach die Menschen wachrütteln, dass es also nicht vorbei ist. Also Corona ist nicht vorbei. Es wird ja immer noch dazu geraten, dass man sich diese Spritzen abholen soll.
Das ist natürlich eine heftige Aussage, aber du bist ja natürlich nicht die Einzige, die darüber ja auch schon berichtet hat.
Der größte Tumor, den ich gesehen habe, der war 16 cm groß. Das ist so. Diese Tumorformen in Zusammenhang mit diesen Corona-Spritzen stehen.
Und jetzt kommt aber mRNA 2.0, oder? Oder ist vielleicht sogar sonst zugelassen?
Immer mehr Menschen berichten von plötzlich auftretenden und aggressiven Erkrankungen, auch Probleme Monate nach der C-Pandemie und den begleitenden Maßnahmen. Und Ärzte in aller Welt stehen von einem Rätsel, warum verlaufen manche Erkrankungen oder auch manche Tumore heute schneller, härter und unvorhersehbarer als damals. Und da hat eine Frau den Mut, sich diesen Fragen zu stellen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, du findest es hier unten verlinkt. Dr. Ute Krüger, sie ist Pathologin mit über 25 Jahren Erfahrung, davon fast 2 Jahrzehnte in der klinischen Pathologie, hatte eine eigene Praxis und hat schon etliche Gewebeproben untersucht und dabei Muster erkannt, die sie tief erschüttert haben. Was genau sie erkannt hat und wie du natürlich auch Herr der Sache werden kannst, das erfährst du heute in dieser Episode mit Higher Health. Willkommen, liebe Ute Krüger, schön, dass du da bist. Wie gut geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung, mir geht's hervorragend.
Dir geht's hervorragend, das freut mich, trotz deiner ja sehr, wie ich sagen, aufschlussreichen Erdeckungen, die du gemacht hast. Das ist ja leider kein einfaches Thema, aber wenn du, lieber Zuschauer, auch irgendwelche Probleme hast, die du nicht so richtig in den Griff bekommst oder auch sogar in dem Umfeld Verwandte hast, die immer häufiger und schneller krank werden, vielleicht sogar sterben, dann schreib das doch mal bitte in die Kommentare. Was hast du so entdeckt die letzten, ich nenne es jetzt mal 2-3 Jahre, liebe Ute?
Na, vielleicht kann ich sagen, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, dass man erstmal weiß, was ich für einen Hintergrund habe. Also ich bin Fachärztin für Pathologie und Pathologie ist die Lehre der Krankheiten. Und als Pathologin schaut man halt ins Mikroskop und stellt Diagnosen. Und diese Diagnosen liegen dann zugrunde für die weiterführende Therapie. Also die Pathologen haben jetzt nicht nur mit Toten zu tun, sondern auch sehr viel mit Lebenden. Also alles, was vom Chirurgen rausgeschnitten wird, schaut sich der Pathologe an. Und ich habe also 25 Jahre lang in der Pathologie gearbeitet. Und war in den letzten 18 Jahren an 2 südschwedischen Krankenhäusern tätig, weil ich vor knapp 21 Jahren nach Schweden ausgewandert bin und hatte unter anderem auch in einem Krankenhaus 4 Jahre lang die medizinische Leitung und habe dann in den letzten 8 Jahren zusätzlich zu meiner klinischen Tätigkeit auch im Universitätsklinikum in Lund zum Thema Brustkrebs geforscht. Also ich war Brustkrebsexpertin. Und habe letztendlich im Herbst 2021 gemerkt, dass ich also irgendwelche Veränderungen in meinem Untersuchungsgut habe. Und zwar, dass die Patienten jünger wurden, also so zwischen 30 und 55 war jetzt gar keine Seltenheit mehr. Und dass die Tumoren viel größer waren. Früher war so 3 Zentimeter war schon ein sehr großer Tumor. Und jetzt war 4 Zentimeter überhaupt keine Seltenheit mehr. Und der größte Tumor, den ich gesehen habe, der war 16 Zentimeter groß. Das ist so. Das muss man sich mal überlegen. Und ich habe sowas vorher noch nie gesehen und habe also aggressiveres Tumorwachstum gesehen und habe diese Tumorform als Turbokrebs bezeichnet und habe dann eben gesehen, dass diese Tumorformen in Zusammenhang mit diesen Corona-Spritzen stehen.
Okay, das ist natürlich eine heftige Aussage, aber du bist ja natürlich nicht die Einzige, die darüber ja auch schon berichtet hat. Sehr, sehr kontroverses Thema. Du hast es also quasi nur gesehen bei Menschen, die quasi die Spritze eingenommen haben, sozusagen?
Was ich gesehen habe, ich habe nachgeschaut, also ich habe mir angeschaut, was habe ich für ein Eingangsgut und habe mir dann die Größe der Tumoren angeguckt, wie schnell sind die gewachsen und so weiter, wie alt sind die Patienten. Und habe dann nachgeschaut, ob diese Patienten diese Corona Spritze bekommen haben. Und ich habe in all diesen Fällen gesehen, dass sie diese Spritze bekommen haben.
Okay, das ist heftig. Und die Spritzen selber hatten ja quasi eine neue Technologie, soweit ich weiß, wie die mRNA bezeichnet. Vielleicht magst du darüber mal ein bisschen was sagen, weil sie sich ja auch unterscheiden von den bisherigen, die wir vielleicht ja die letzten Jahrzehnte genommen haben, oder?
Ja, also man sagt auch MUT-RNA, also modifizierte RNA. Das heißt also, dass die auch viel länger im Körper bleibt als eine ganz normale RNA. Und also man macht letztendlich, also die Technik sieht so aus, dass man diese Stoffe spritzt und dann sollen die körpereigenen Zellen dieses Spike-Protein produzieren und dann auf der Oberfläche, der Zelloberfläche präsentieren. Und dann wird das, was jetzt das Problem ist, sieht die körpereigene Immunabwehr, hier ist irgendwas, was nicht stimmt, und greifen diese Zellen an. Also diese eigenen Körperzellen, die eigentlich gesund sind, aber die durch diese RNA-Information die Spike-Proteine produzieren sollen und präsentieren sollen. Die werden dann also angegriffen und dann kommt es zu Entzündungen. Also dann kommt es zu Autoimmunerkrankungen. Und es werden also Zellen angegriffen, die eigentlich gesund sind. Und dann ist eben im gesamten Körper können dann Entzündungen auftreten.
Okay, und was würdest du sagen, war das bei allen so, die quasi diese Spritzen genommen haben? Und war es auch bei denjenigen so, die vielleicht an Covid erkrankt waren? War es dort auch so?
Also es war nicht bei allen so und es ist ja auch festgestellt worden, dass es drei verschiedene Chargen gab. Weil wenn du jetzt also einen sogenannten Impfstoff hast, dann gab es drei verschiedene. Also eine Charge, da hattest du so gut wie keine Nebenwirkungen. Eine Charge hattest du ein bisschen Nebenwirkungen und bei der dritten Charge hast du richtig starke Nebenwirkungen bis zum Tod. Und richtig starke Nebenwirkungen heißt, dass du möglicherweise den Rest deines Lebens geschädigt bist. Und das heißt also, nicht alle hatten diese Nebenwirkungen. Und ja, es gibt auch Fälle nach der Corona-Infektion, denn so wie man das jetzt lesen kann, ist es ja scheinbar so, dass dieses Coronavirus patentiert ist und nichts, was aus der Natur kommt, ist patentiert. Das heißt also, das ist möglicherweise auch hergestellt worden und eben so hergestellt worden, dass es uns schaden soll.
Ja, das sind ja heftige Aussagen. Oft werden solche Menschen, die das aussagen, ja quasi als Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und Co. quasi sogar diffamiert. Es ist ja jetzt ein bisschen ruhiger geworden um das, weil ja auch wohl neue Erkenntnisse aufgekommen sind. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben sogar mit einem heftigen Titel. Du scheinst ja dir einer Sache sicher zu sein und jetzt nicht irgendwelche, ich nenne es jetzt mal, Theorien aus der Luft gegriffen haben, oder? Also da scheint es ja schon auch Evidenz zu geben.
Ja, also ich habe dieses Buch hier geschrieben, gestorben, und habe in diesem Buch die Befunde zusammengestellt, die meine Kollegen Professor Anne Burkhardt und Professor Walter Lang zusammengestellt haben. Und zwar hat Professor Anne Burkhardt, der leider plötzlich verstorben ist im Mai 2023, hat also zusammen mit Professor Walter Lang 89 Todesfälle untersucht, die in Zusammenhang mit diesen Spritzen zu sehen waren. Also die Angehörigen haben gesagt, hallo, hier ist was, das kann nicht sein, das muss mit diesen Spritzen zusammenhängen. Und dann wurde also Material von verschiedenen Pathologien und rechtsmedizinischen Instituten von Europa zu Professor Burkhardt und Professor Lang geschickt. Und die haben sich das nochmal neu angeschaut. Also die haben nicht selbst obduziert, sondern die haben einfach sich diese Schnitte nochmal neu angeschaut und die neu begutachtet. Und da kam eben raus, dass in 3/4 der Fälle ein Zusammenhang mit dem Tod und den Spritzen besteht. Und das habe ich letztendlich zusammengestellt. Eigentlich war es so, also ich hatte Professor Burkhardt zuletzt in Stockholm auf einer großen Konferenz getroffen. Da waren mehr als 1000 Leute. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass es so wichtig ist, dass diese Befunde an die Welt kommen, was er jetzt herausgefunden hat. Und dann ist er eben ein paar Monate später gestorben. Und dann habe ich Professor Lang gefragt, ob er eben bereit ist, diese Befunde zusammenzufassen. Und da sagt er, du, ich glaube, er war 83 zu dem Zeitpunkt, ich kann jetzt kein Buch mehr schreiben. Und dann dachte ich, ja, okay, also ich hatte eigentlich mit dieser Geschichte mit dem Turbokrebs schon genügend und ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr, dieses ganze negative Feld zu gehen und habe dann gesagt, okay, es muss raus und es ist so wichtig. Und dann habe ich ins Kondolenzbuch geschrieben, dass ich alles tun werde, dass diese Befunde veröffentlicht werden. Und habe dann im August 24 bin ich dann nach Reutlingen gefahren, in das Institut von Professor Burkhardt und habe dann nochmal neu, also ungefähr 60 Fälle nochmal neu begutachtet, also hunderte von Schnitten nochmal angeschaut und die zusammengestellt und also habe auch Bilder in diesem Buch, wenn ich das mal so zeigen kann, ich weiß nicht, ob man das sieht. Und das ist also einerseits für Pathologen und Rechtsmediziner, diese Befunde wiederzuerkennen. Es ist auch so beschrieben, dass an manchen dann Pfeile dran sind und Ringe, wo ich dann beschrieben habe im Bild, was man denn sehen müsste. Also jetzt nicht für die Pathologen und Rechtsmediziner, aber für medizinische Laien zum Beispiel, dass man auch ein bisschen was verstehen kann. Und im zweiten Teil dieses Buches sind also dann die Fallbeschreibung zu sehen. Hier sieht man letztendlich nur Geschriebenes. Und zwar habe ich das dann so gemacht, dass ich das nochmal kurz zusammengefasst habe. Also was weiß ich, 85 Jahre männlich, einmal Cominati 43, also 43 Tage nach dieser Spritze gestorben. Und hier sieht man dann eben erst eine Todes- und Vorgeschichte, dann die medizinische Vorgeschichte, was bei der eigentlichen ersten Obduktion herausgekommen ist und dann die pathohistologische Zweituntersuchung und also das, was die beiden Pathologen in Reutlingen gemacht haben. Und dann habe ich das immer nochmal zusammengefasst. Also hier zum Beispiel bei dem Fall steht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat diese Corona-Spritze zum Tode beigetragen. Denn in der Medizin kann man ja nicht sagen, was zu beweisen war, 100% alles klar, sondern man muss von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Und also es ist letztendlich ein Buch einmal für Pathologen und Rechtsmediziner, dann aber auch für Fachärzte anderer Fachrichtungen, die also immer noch diese Spritzen verabreichen. Mittlerweile ja auch dürfen wir auch Apotheker spritzen, also auch für Apotheker ist es sehr gut geeignet. Und dann natürlich für Gesundheitsinteressierte, Nichtmediziner. Denn wenn man sich diese Fallbeschreibung durchliest, kann man sehen, was das also für ein unglaubliches Leiden war. Also was letztendlich die Leute mitmachen mussten. Und dann ist es auch geeignet für Leute oder für Anwälte, die also zum Beispiel einen Gerichtsprozess haben und wo ein ähnlicher Fall gerade vor Gericht ist, dann kann der sagen, hier ist schon so ein Fall angeschaut worden. Und da kann das natürlich dann auch helfen, das Buch.
Ja, vielen Dank für deine Arbeit und ich kann mir kaum vorstellen, was das für ein Leiden sein muss. Ich kenne selber Menschen in meinem Umfeld, die quasi eben auch unter ähnlichen Symptomen gelitten haben und deine beiden Kollegen, vor allem Professor Arne Burkhardt, das sind ja auch keine Unbekannten, ne? War ein angesehener Pathologe mit jahrzehntelanger Erfahrung an deutschen Universitäten und auch Professor Walter Lang, ehemaliger leitender Pathologe in der Medizinischen Hochschule Hannover. Also sind jetzt hier keine Menschen, die quasi mal hier aus dem Paulanergarten kommen und meinen, sie müssten hier irgendwas beitragen, sondern die haben ja anscheinend schon irgendwie ein bisschen Erfahrung gehabt, so wie du eben auch. Jetzt hast du ja viele Fallbeispiele da angewähnt. Vielen lieben Dank dafür. Was sind denn, wenn jemand die Ahnung hat, dass da irgendwas fehlläuft bei irgendeinem Verwandten oder Familienmitglied oder bei sich selbst. Wie geht ihr denn jetzt am besten vor?
Also wenn es jetzt sich um einen Todesfall handelt, dann würde ich auf jeden Fall eine Obduktion beantragen und dann eben auch zusehen, dass von verschiedenen Organen ausreichend Material genommen wird für die histologische Untersuchung. Denn das ist eben auch ein Problem, dass in der Pathologie mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig viele Pathologen auch ins Mikroskop schauen nach der Obduktion. Denn mit bloßem Auge kann man eben nicht sehen, ob ich da eine Vaskulitis habe, also eine Entzündung in den Gefäßen zum Beispiel. Oder ob ich eine Myokarditis habe, also eine Entzündung im Herzmuskel. Das sieht man nur, wenn man ins Mikroskop schaut. Und also Herz, die alle Organe müssen angeschaut werden. Und dann am besten den Pathologen auf dieses Buch hinweisen, was es also für Befunde gibt. Denn okay, Ist es gedacht.
Okay, also ich hoffe, dass dieser Fall sehr, sehr wenig vorkommt im Sinne für die Gesundheit der Menschen. Meine Frage richtete sich eher an Menschen, die jetzt quasi noch leben. Okay. Und natürlich eben auch da gesund bleiben wollen oder wieder werden wollen.
Ne? Ja, also da kann man, wenn man zum Beispiel Biopsien nimmt, also Gewebeproben, Da kann man auch eine Menge sehen. Also zum Beispiel in der Haut sieht man nicht selten eine Vaskulitis, also Entzündung in den Gefäßen. Und wichtig ist eben, dass man danach fragt. Und häufig ist es so, dass die Mediziner das Thema eigentlich gar nicht ansprechen wollen. Also ich kenne viele, viele Patienten oder auch Angehörige, die mir geschrieben haben, dass die Ärzte das gar nicht, also dass sie gar nicht ernst genommen werden von den Ärzten, wenn sie sagen, dass es möglicherweise mit diesen Corona-Spritzen zusammenhängt.
Aber was sind denn noch weitere solche ganz klaren Anzeichen, die du jetzt eben auch aus deiner Erfahrung heraus kennst? Klar, wenn jemand da irgendwie Zentimeter großen oder mehrere Zentimeter großen Tumor hat, dann sieht man die vielleicht sogar, je nachdem an welcher Stelle sie sind, aber du hast jetzt Vaskulitis angesprochen, entzündliche Erkrankungen. Was sind noch so typische Anzeichen?
Ja, also dann gibt's die Tromben, also wenn Blutgerinnsel entstehen, einmal so typische Tromben, die so wie wir sie früher auch gesehen haben, und dann aber auch atypische Tromben. Also da haben Bestatter zum Beispiel Videos reingestellt ins Netz, dass sie also so ganz lange weiße Gebilde in den Blutgefäßen gefunden haben, was sie früher nie gefunden haben. Und das haben wir eben auch gesehen. Das ist also auch richtig. Das ist jetzt nicht irgendwelcher Fake. Oder zum Teil dann diese Autoimmunerkrankung, was ich schon sagte, dass einfach Entzündungen in den verschiedenen Organen anzutreffen sind. Und dann haben wir Material gefunden, was wir vorher noch nie gesehen haben in den Organen. Nicht in allen Fällen, aber in manchen Fällen und dann in einer solchen Ausprägung, dass es schon wirklich sehr beeindruckend war. Dann Amyloid-Ablagerung. Amyloid ist ein fehlerhaftes Eiweiß, was vom Körper nicht abgebaut werden kann. Es wird also abgelagert, entweder in den Gefäßen oder zum Beispiel im Herzen. Und das kann sich über Jahre hinziehen. Das heißt also, die Gefäße gehen dann irgendwann zu, dann kommt es zum Infarkt, also dann stirbt das Gewebe ringsherum ab. Ist die Frage, wo es dann ist, ob es im Herzen ist oder im Gehirn oder sonst wo. Dann kommt es eben da zu Ausfallerscheinungen. Oder zum Beispiel, wenn es im Herzmuskel abgelagert wird, kann das Herz nicht mehr richtig kontrahieren und nicht mehr richtig schlagen. Und dann auch den Verlust der elastischen Fasern. Also ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass manche Leute nach diesen Spritzen extrem schnell altern. Die kriegen plötzlich ganz viele Falten oder sehen eben nach einem Jahr richtig alt aus. Und das hängt eben mit dem Verlust der elastischen Fasern zusammen.
Verstehe. Und du selber machst ja auch sehr viele Analysen. Ich weiß, dass du Dunkelfeld machst und auch viel mehr. Was jetzt hat jemand da Symptome bei sich entdeckt, will jetzt auf jeden Fall in eine Behandlung und weiß nicht zu Recht, zu wem er da gehen kann, weil du hast ja gesagt, dass viele Ärzte einen da nicht ernst nehmen. Wie könnte er dann vorgehen? Ich weiß ja, dass du auch einen Verein hast zur Förderung der Gesundheitspflege. Du scheinst ja die Menschen ernst zu nehmen, aber was sind so generelle Vorgehensweisen?
Ja, also auf jeden Fall, ich bin kein Ansprechpartner für Nebenwirkungen. Ich beschäftige mich vorrangig mit der Prävention, also dem Vorbeugen von Krankheiten in dem Verein und helfe dann meinen Mitgliedern oder den Mitgliedern des Vereins, ihre Gesundheit zu behalten. Ich würde Menschen, die also möglicherweise einen Impfschaden haben, raten, zum Beispiel auf der Seite des MWGFD zu schauen. Da gibt es eine Therapeutenvermittlung. Da gibt es also wirklich Kollegen, die wirklich nur damit sich beschäftigen. Und dann gibt es bei, wie hieß das jetzt, Vedopedia, glaube ich, da kann man zum Beispiel seine Impfschäden anmelden. Denn ich denke auch, also die einfach protokollieren, dass es wichtig ist, dass das irgendwo gesammelt wird, dass man weiß, wie viele zigtausende Menschen diese Probleme haben. Denn das verläuft so ein bisschen im Sande. Ja, das sind ja so Einzelne. Hier ist mal ein einzelner Fall und da ist mal ein Fall. Aber eigentlich sind es Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die Probleme haben. Und das ist eben wichtig, auch irgendwo zu protokollieren.
Okay, ja, vielen lieben Dank dafür, dass du dich da so einsetzt. Und ich finde das wirklich erschreckend. Jetzt gibt's ja quasi noch eine Fortführung. Also nach dem, was du alles erzählst, scheint es ja schon so zu sein, dass ich jetzt vermutet hätte, okay, dann wird halt jetzt mal kurz ausgesetzt mit den Spritzen, weil es scheinen ja einige Fälle zu geben, wo es nicht so wirkt, wie es vielleicht gewünscht oder angenommen war. Und jetzt kommt aber quasi mRNA 2.0, oder? Oder ist vielleicht sogar sonst zugelassen?
Ja, also es soll ja, deswegen war ich jetzt auch vor auf Vorlesungstournee in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ich wollte einfach die Menschen wachrütteln, dass es also nicht vorbei ist. Also Corona ist nicht vorbei. Es wird ja immer noch dazu geraten, dass man sich diese Spritzen abholen soll. Und jetzt geht's weiter. Diese mRNA soll also auch in Influenza vorkommen, in Masernimpfungen und so weiter und so fort. Das wird jetzt in zahlreichen Impfungen vorkommen. Und es ist also definitiv nicht vorbei. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass man also immer noch, nachdem man weiß, was alles für Schäden auftreten, dass man immer noch diese Corona-Spritzen verabreicht. Und man sagt ja, also zu Anfang hat man gesagt, dass die Sterblichkeit, also die Wahrscheinlichkeit an Corona zu versterben, bei 4% liegt, was auch noch nicht so wahnsinnig hoch ist. Mittlerweile weiß man, dass sie bei 0,1% liegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben an dieser Krankheit liegt bei 0,1%. Das liegt auch unter der Influenza, unter der normalen Grippe. Und das ist so auch nicht klar. Und dann stellt man sich hin und sagt, ja, es ist so wichtig, dass wir diese Impfung nehmen. Und im Juni 2024 gab es da eine Studie, die herausgefunden hat, dass schwere Nebenwirkungen, also richtig, wo die Leute richtig Probleme haben beziehungsweise sterben, bei Pfizer in 11% der Fall sind und bei Moderna in 21%. Und wenn du dir dann überlegst, dass nur 0,1% die Chance besteht, dass du an Corona stirbst, dann würde ich aber definitiv darauf verzichten, mir diese Spritzen reinzujagen. Und dann kommt eben noch dazu, dass sie vor überhaupt gar nichts schützen. Sie schützen vor nichts, sie schützen nicht vor Ansteckung und nicht vor der Erkrankung. Und es ist also überhaupt keine Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und mit dem Wissen um diese Robert-Koch-Institut-Protokolle, also diese Krisenstabsdokumente, die ja im August letzten Jahres freigeklagt wurden, die gibt's im Internet, die kann man sich runterladen. Man kann zum Beispiel auf der Seite rkileak.com schauen und dann kann man zum Beispiel einen Begriff eingeben wie Obduktion. Und dann kann man sehen, was zur Obduktion alles gesagt wurde im Gesundheitsministerium und im RKI. Also dort im RKI sitzen ja die Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler haben gesagt, Corona ist nicht so gefährlich, wir brauchen keinen Lockdown, wir brauchen keine Impfkampagne und die Pandemie der Ungeimpften ist wissenschaftlich nicht korrekt. Und was hat sich der Gesundheitsminister hingestellt? Er hat gesagt, ja, Corona ist sehr gefährlich, wir brauchen einen Lockdown, wir brauchen eine Impfkampagne, alle müssen sich impfen. Und dann ging die Jagd auf die Ungeimpften los. Das heißt also, das Robert-Koch-Institut ist weisungsgebunden. Der Gesundheitsminister, der überhaupt keine Ahnung hat von der Medizin, der stellt sich über die Wissenschaftler und sagt, wir machen das jetzt so. Und das ist auch was ich nach wie vor nicht verstehen kann. Und was mich auch irgendwie wütend macht, denn wozu gibt's denn dann eine Wissenschaft? Wozu haben wir die denn?
Ja, also du meinst also, dass viele Wissenschaftler vielleicht sogar anderer Meinung waren als das, was sie dann gesagt haben oder gewisse Personen vielleicht auch einen gewissen Druck verspürt bekommen haben und dann vielleicht nichts gesagt haben, was ja auch quasi eine, wie soll ich sagen, unausgesprochene Lüge ist, oder?
Richtig, also die meisten, die Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut haben sich ganz klar geäußert dazu, wie das ist. Also das kann man alles nachlesen. Diese 4000 Seiten sind im Internet vorhanden. Es gibt zum Glück Kollegen, die sich damit beschäftigt haben und das auseinanderklamüsert haben. Und man kann also aber wie gesagt, auf dieser rkileak.com-Seite kann man sehr schön sehen, wenn man zum Beispiel eingibt Lockdown. Da kann man alles sehen, was gesagt wurde. Und wenn man natürlich dann im Robert-Koch-Institut angestellt ist als Wissenschaftler und dann sieht, dass der Gesundheitsminister was ganz anderes sagt und man geht dann davon aus, dass man vielleicht seinen Job los wird, dann sagt man vielleicht nichts. Also es werden jetzt nicht alle so agieren wie ich, denn ich habe im Herbst 2023 gekündigt, weil ich nicht mehr Teil dieses Gesundheitssystems sein konnte. Ich habe einfach gesehen, dass hier eine ganze Menge schief läuft und dass alle mitmachen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht und deswegen kündige ich.
Ja, und das ist ja schon eine heftige Entscheidung, zumal du ja quasi schon seit deiner Kindheit Ärztin werden wolltest und Menschen helfen wolltest, wie es auch deine Eltern getan haben. Du hast ja mehr als 25 Jahre als Ärztin agiert und dann auch eine eigene Krankheit entdeckt und bist ja ein sehr großer Verfechter von Hippokrates auch, ne, der schon wusste, dass die wirksamste Medizin die natürliche Heilkraft ist. Und so wie du es ja gerade sagst, all das, was da, womit da agiert wurde, war alles jenseits von Natürlichkeit, wenn man Natürlichkeit als etwas beschreiben, was quasi die Natur hervorbringt, sozusagen, richtig?
Ja, also ich bin nach wie vor ein großer Verfechter der Naturheilkunde. Und arbeite zum Beispiel auch mit Wolle Naturmedizin. Das sind also Kräutermischungen, die zusammengestellt wurden für zum Beispiel verschiedene Organe. Und ich sehe da eben, das ist nicht jetzt von heute auf morgen, dass man die Veränderung sieht. Denn der Körper darf erstmal wieder in die Ruhe kommen, in die Balance kommen. Es ist jetzt nicht so wie mit einem Schmerzmittel, was sofort wirkt, aber es hat eben auch keine Nebenwirkungen in dem Sinne. Und deswegen ist es so toll. Also alles, was wir in der Natur haben, dürfen wir auch anwenden.
Ja, schön. Dafür gibt's ja letztlich deinen Verein. Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen. Active Health Institute. Und vielleicht ist das ja auch ein Anlaufpunkt für Menschen, die einfach sich weiter mit dir beschäftigen wollen oder auch weiter nach Lösungen für sich selber suchen. Und da kann man ja, glaube ich, auch Mitglied werden, oder?
Also man kann auf jeden Fall Fördermitglied werden in dem Verein, den ich gegründet habe, Active Health Institute. Und der soll sich vorrangig mit der ganzheitlichen Gesundheitspflege beschäftigen. Also es ist ein Wissenschaftsverein und ich habe Gesundheitsprojekte und kann den Mitgliedern helfen, ihre Gesundheit zu behalten. So kann man das ja auch auf der Internetseite lesen. Und ich habe zum Beispiel das Dunkelfeldmikroskop als meinen großen Begleiter bei mir. Und da kann man so viel sehen. Man kann also im lebenden Blut, ich nehme hier einfach nur so einen kleinen Stich in den Finger, nehme da zwei Tropfen ab und schaue, wie das mit der Fließgeschwindigkeit des Blutes ist, wie das Immunsystem aufgestellt ist, wie der pH-Wert im Blut ist, wie das aussieht mit Leber und Darm, wie die arbeiten, ob es Parasiten gibt, Schwermetallbelastung und man kann also wahnsinnig viel sehen. Und bin dann auch, habe mich weitergebildet zur Energiemedizin, also habe auch ein Frequenzgerät hier zu Hause, habe Reiki gelernt, das ist eine Form des Healing. Und zudem bin ich eben in dem Verein auch beschäftigt, dieses Buch hier noch in zwei andere Sprachen zu übersetzen. Also Englisch und Schwedisch gibt's schon und ich bin allen Sponsoren dankbar, die mich bisher unterstützt haben. Und man kann mich auch gerne mit einer Spende unterstützen, dass dieses Buch auch in verschiedenen Sprachen noch rauskommt. Also Französisch und Spanisch sind noch angedacht.
Ja, also vielen lieben Dank. Wir haben auf jeden Fall das hier unten drunter verlinkt im angepinnten Kommentar und in der Beschreibung. Also nehmt da gerne teil. Es gibt einen Mitgliedsantrag. Du kannst auf dieser Seite noch viel mehr lesen, wenn das für dich passend ist oder resoniert. Energiemedizin, Dunkelfeldmikroskopie, das sind ja alles Dinge, da muss man jetzt nicht unbedingt zu dir nach Schweden. Wer das möchte, habe ich aber erfahren, dass es auch möglich ist. Aber du hast jetzt ja schon ein paar Dinge genannt, die jeder eben auch machen kann, um sich eben auch da selbst zu helfen. Ne?
Ja, also Dunkelfeld muss man definitiv zu mir kommen. Aber man kann ja zum Beispiel auch einen Urlaub in dem Häuschen machen, was ich noch vermiete. Und dann kann man zur Dunkelfelduntersuchung kommen. Also Schweden ist wirklich ein sehr schönes Land.
Das auf jeden Fall, da wollte ich eben auch schon immer mal hin. Vielleicht sehen wir uns dann da sogar. Also hier, Kontaktformular ist hier auch verlinkt. Also nehmt gerne Kontakt auf zu Ute. Ich finde es wirklich spannend und krass, wie du dich da durchschlägst und du trotzdem immer noch sehr gute Laune bist und vor allem deine Frequency, deine Energie hochhältst. Und das ist so mein größten Respekt dafür. Vielleicht magst du zum Abschluss noch ein paar Worte oder eine Übung mitrichten an die Menschen und ihnen Mut machen.
Ja, also bevor ich die Übung mache, beziehungsweise die abschließenden Worte, würde ich gerne noch darum bitten, bevor ihr an mich schreibt im Kontaktformular, lest euch bitte die Internetseite durch. Denn ich kriege so viele E-Mails, dass ich gar nicht hinterherkomme. Und es steht schon wahnsinnig viel, da gibt es auch häufig gestellte Fragen und da kann man einfach sich mal durchklicken. Und wenn da noch was offen ist, könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, und ich würde letztendlich appellieren, dass ihr mehr auf eure Intuition hört. Und die Intuition ist das, was so die Millisekunde, bevor man irgendwas macht, da kommt dann so ein kurzer Impuls. Und häufig ist es so, dass der Kopf dann übernimmt und sagt, nee, das haben wir ja schon immer so gemacht, wir machen das jetzt so. Und eigentlich, am Anfang hat die Intuition gesagt, nee, mach mal nicht. Und dann macht man es und stellt fest, war jetzt doch nicht so gut. Also versucht auf die Intuition zu hören. Und die Intuition könnt ihr besser fühlen, wenn ihr euch ausreichend erdet. Geht raus, geht in die Natur. Ich gehe jeden Tag mindestens eine halbe Stunde in den Wald und habe einen Kraftbaum, den ich auch umarme. Und das ist eine ganz alte Eiche, bestimmt 150 Jahre alt. Und also die Natur ist so wichtig und da könnt ihr letztendlich eure Intuition finden und das wird euch weiterbringen.
Schön. Dann vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir, lieber Zuschauer, viel, viel gute Intuition, viel Zeit in der Natur. Ich war heute auch schon wieder fast 2 Stunden draußen, konnte die Sonne sehen. Das geht auch im Winter und in Schweden bestimmt auch. Also von daher liebe Grüße nach Schweden und vielen Dank, dass du heute zugeschaut hast. Vielleicht magst du das Video teilen für Menschen, die du ja lieb hast und denen vielleicht auch ein bisschen helfen möchtest. Oder wenn es dir gefallen hat oder wenn dir irgendwas auffällt, schreib es gerne in die Kommentare. Ich sage auch heute wieder Stay Healthy, Stay Vegan, Eat Your Broccoli. Der ist vielleicht auch ganz gut, aber immer nur gut bio oder wild angepflanzt und dann ist er vielleicht intuitionsfördernd. Bis dann. Tschüss, deine Ute, dein Christian.
Wie schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Alle zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung für den Podcast da. Jeden Donnerstag und Sonntag wartet eine neue Folge auf dich. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie ihrer Gesundheit zukünftig wieder mehr Beachtung schenken. Du findest Mr. Brokkoli auch auf YouTube, Instagram, auf seinem Blog und bei School. Wenn du Fragen oder Anregungen für künftige Podcast-Episoden hast, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Mr. Brokkoli-Team.